Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast. Wir haben den SummerSlam hinter uns gelassen und treten in eine neue Zeit ein, würde ich sagen. WWE hat neue Weichen gestellt bei Raw und SmackDown nach dem SummerSlam und darüber wollen wir sprechen. Wir, das sind ich, der Gerhard, und an meiner Seite, wie immer, ganz wunderbar, die Helena.
Hallo.
Helena, der SummerSlam, eine große Veranstaltung des Sommers und auch der Abschluss eines wieder sehr vollgepackten Kalenders von WWE. Jetzt in 6 Monaten, seit dem Royal Rumble, haben 7 PLEs stattgefunden. Davon 2 WrestleMania und der SummerSlam mit 2 Tagen, also insgesamt 9 PLE-Shows. Mhm. Und jetzt sozusagen die nächste Jahreshälfte, jetzt zwischen dem SummerSlam und dem Royal Rumble, sieht noch deutlich leerer aus, denn bisher sind für die Zwischenzeit gerade einmal 2 PLEs angekündigt. Anfang Oktober Money in the Bank und dann Ende November die Survivor Series. Mhm. Kommt möglicherweise noch was dazu. Ja, klassischerweise Crown Jewel hat WWE immer versucht. Aber auf jeden Fall noch nichts angekündigt. Deswegen jetzt auch nicht gerade der ganz große Druck, wie wir es in den letzten Monaten immer hatten, weil eigentlich der nächste PLE schon immer eigentlich nur 2-3 Wochen weg ist. Hm. Dass man hier dringend da die Matches machen muss. Und so hatte ich auf jeden Fall den Eindruck, dass Raw und SmackDown jetzt auch ein bisschen fundamental wieder Neues versucht haben. Auch nachdem der SummerSlam wichtige Weichen ja gestellt hat. Das zumindest angeblich letzte Match zwischen Seth Rollins und Roman Reigns auf der einen Seite. Die Rückkehr. Ich verstehe auch nicht. Ich falle immer so aus irgendeinem Grund in so einen amerikanischen Akzent.
Ja, weil man die Namen sagt und so,
ne? Für den es überhaupt keinen Grund gibt.
Die Rückkehr.
Die Rückkehr, ja genau. Also die Rückkehr von Randy Orton, von Kevin Owens hat es auch. Ja. Und dann ging es los mit Raw und Roman Reigns hat ja seinen Titel verteidigt und es hat sich wieder jemand gemeldet, der gesagt hat, ich würde jetzt gerne mal gegen den Titel antreten, nämlich LA Knight, der ja von einem siegreichen SummerSlam auch kommt, wo er an der Seite von Royce Keys und Solo Sikoa die anderen Mitglieder der Bloodline besiegt hat. Dann hat Roman Reigns aber gesagt, nee, so geht das nicht. Ja, was hast du gemacht? So ein Six-Man-Tag-Team-Match gewonnen, aber du hast kein Turnier gewonnen, kein Nix. Und so geht's nicht. Also, eine gewisse, vielleicht auch Roman Reigns wieder sehr witzig, ja, weil 3 Wochen vorher hat er ja noch einfach die Herausforderung von Seth Rollins angenommen. Mhm. Der hat ja auch nicht mehr gemacht, da hat gesagt, hier, wenn ich dich herausfordere, musst du annehmen, aber ja, das gilt nicht und ja, fand er nicht. Aber ich glaube, LA Knight wird da ein bisschen dranbleiben und versuchen sich da jetzt so ein bisschen in diese Titelgeschichte reinzuzwängen. Was glaubst du da? LA Knight, ist der jetzt für den Main Event gewappnet?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es zum Match kommt, irgendwann. Also vielleicht, um das vorwegzunehmen, also offenbar geht es jetzt bei Roman Reigns erstmal in die AAA-Geschichte hinein und dann machen wir jetzt eine neue Sidequest auf und dann kommen wir uns irgendwann wieder dem Main Quest sozusagen zuwenden und dann würde ich nicht ausschließen, dass wir dann nochmal irgendwann eine Sidequest aufmachen und dass es dann LA Knight ist. Mehr als eine Sidequest, glaube ich, wird es aber nicht. Ich glaube nicht, dass LA Knight den Titel gewinnt und ich glaube, dass wenn LA Knight jetzt wirklich diese Chance bekommt, gegen Roman Reigns in so einem Titelmatch anzutreten, ist das nicht unbedingt super gut für LA Knight, denke ich. Ich weiß, dass jetzt ganz viele begeisterte LA Knight-Fans sagen, ja, endlich Zeit wird's, ne? Gib LA Knight alles, was er verdient und den Titel und die Nummer 1 und Hau Roman vom Ring. Glaube ich aber nicht, dass es passiert. Ich glaube, WWE hat mit LA Knight nichts in die Richtung vor. LA Knight ist ein oberer Mid-Kader, den du ganz wunderbar in genau solche Matches stecken kannst und verlieren lassen kannst. Und wo man dann sagt, okay, Roman Reigns hat da jetzt aber wieder einen der Guten geschlagen. Und ich glaube, in die Richtung geht's. Und deshalb glaube ich, wenn jetzt irgendwelche LA Knight-Fans euphorisiert sind, weil es jetzt in die Richtung geht, würde ich diese Euphorie ein bisschen bremsen, weil ich nicht denke, dass das wirklich jetzt für LA Knight gut gemacht ist. Sonst finde ich aber eigentlich die Idee nicht schlecht, gerade diese LA Knight Fanclubs jetzt mal ein bisschen anzuzapfen und zu sagen, wir bringen den da jetzt nochmal rein, wir bringen ihn jetzt auch nochmal auf die Ebene. Und ich kann mir auch ein Match zwischen Roman Reigns und LA Knight zum Beispiel durchaus vorstellen. Also es gibt auch andere Leute, da kann ich mir es einfach gar nicht vorstellen. Aber bei LA Knight kann ich mir schon vorstellen und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein gutes Match wird. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn, dann wird es so eine Sidequest und nicht erfolgreich für LA Knight.
Das ist auch meine Einschätzung. Ich kann mir gut vorstellen und gehe eigentlich auch davon aus, dass LA Knight demnächst so ein Titelmatch auch bekommen wird, weil Roman Reigns wird irgendwas machen müssen. Ich gehe davon aus, er wird auch den Titel, also jetzt nachdem er ihn über den SummerSlam gehalten hat, wird er ihn auch Richtung WrestleMania behalten,
ja.
Weil ja, da wird er ein großes Match haben. Meine Vermutung ist, da kann ich sagen, entweder gegen The Rock, falls WWE das hinbekommt, oder dass sonst der Plan B Oberfemi ist, ja, weil das wäre mal ein neues Match, das man machen könnte, aber ja, zwischenzeitlich muss sich Roman mit irgendwas beschäftigen. Da können auch wieder ein paar Bloodline-Sachen sein, aber er muss auch seinen Titel verteidigen. Und ich denke, Titelverteidigung gegen LA Knight, zum Beispiel bei Money in the Bank,
ja. Ja,
wo die beiden Money in the Bank-Matches auch dazu da sind, das, sozusagen das Event zu verkaufen. Und da noch so eine Titelverteidigung gegen den nicht ganz so großen Gegner zu machen. Ich glaube, dafür wurden hier die Grundlagen gelegt.
Ja, so sehe ich das auch.
Und es wurden auch die Grundlagen gelegt, wie du ja angekündigt hast, für Roman Reigns nächste Titelverteidigung. Denn die wird am 14. September sein bei Raw in Mexico City. Denn später in jetzt der vergangenen Raw-Ausgabe hat Rey Mysterio, der General Manager von AAA, nämlich Roman Reigns angesprochen und hat ihm gesagt, hier, ich möchte dir einen Vorschlag machen. Und später haben wir herausgefunden, was der Vorschlag ist, nämlich Roman Reigns wird seinen Titel verteidigen gegen den Sieger eines 8-Mann-Luchador-Turnier, das jetzt in den nächsten Wochen stattfinden wird bei Raw, SmackDown und bei AAA mit Namen von WWE und auch AAA. Die Erstrunden-Matches sind Penta gegen Laredo Kid, Psycho Clown gegen La Parca, Dragon Lee gegen El Hijo de Dr. Wagner Jr. und Rey Fénix gegen El Fiscal. So, wer gewinnt das und wird sich der Gewinner den Titel dann von Roman Reigns holen in Mexico City?
Also ich sage erstmal, die zweite Frage. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall wird einer dieser Personen sich den Titel von Roman Reigns in Mexico City holen. Glaube ich absolut nicht. Ganz unabhängig davon, wer das jetzt wird. So, wer gewinnt das? Gerd hat eben schon sozusagen das Template aufgemacht, damit wir uns das mal angucken können. Und dann habe ich als erstes gesagt, ich glaube, es wird El Hijo de Dr. Wagner Jr. Und zwar glaube ich das folgendermaßen. Also, da sind ja WWE-Leute dabei und da sind auch AAA-Leute dabei. Und ich glaube, wenn die sowas machen und wenn die das in Mexico City machen und wenn die jetzt das auch als so Promotion-Ding für AAA machen, dann werden sie keinen von den WWE-Leuten nehmen. Diese WWE-Leute nehmen sie, damit sie die einzelnen Matches halt auch irgendwie gut in zum Beispiel Raw auch verkaufen können. Aber eigentlich, glaube ich, geht es darum, halt die AAA-Leute zu pushen. Und deshalb glaube ich, einer von denen wird es auch gewinnen. Und dann kenne ich, ist der einzige, den ich kenne, weil er schon mal irgendwie in WWE aufgetaucht ist, ist dann El Hijo de Dr. Wagner Jr. Und dann glaube ich, ich in meiner absoluten Nicht-Ahnung, wie es bei AAA eigentlich gerade so aussieht, denke ich, das ist der Beste und deshalb glaube ich, der wird es. Und er wird aber nicht gewinnen, ist aber auch eigentlich nicht so wichtig, weil für so jemanden wie hier El Hijo, ich kürze das mal ab, ist so ein Match gegen Roman Reigns für sich schon ein Riesensprung und eine Riesenchance und schon das Beste, was der erreichen kann. Und das gilt nicht unbedingt für so einen Penta zum Beispiel, ehrlich gesagt, oder für so einen Rey Phoenix. Aber für so einen El Hijo gilt das. Und deshalb glaube ich, wird das so ein gutes Achtungserfolgsmatch. Aber auf keinen Fall wird das gewinnen.
Also ich bin da einer vollkommen anderen Ansicht. Ich glaube, es kann nur einen Sieger geben in diesem Turnier und das ist Penta. Und zwar allein schon aus folgendem Grund. Roman Reigns, ja, macht keine Titelverteidigung, ja, bei Raw eigentlich nie. Ja. Es wird das erste Mal sein, dass Roman Reigns überhaupt bei Raw antritt. Seit dem ersten Raw bei Netflix, wo er da sein Tribal Combat hatte. Und das war schon sein erstes TV-Match in sehr langer Zeit. Und sie werden diese, ja, und also das macht WWE nicht, ja, um ihr drittes Brand, AAA, irgendwie was damit zu machen. Und ja, also, weil das ist auch so eine No-Win-Situation. Ja, wenn Roman Reigns kannst du nicht gegen jemanden, den niemand kennt, da in so ein kompetitives Match schicken. Nicht mit dem Push, den Roman Reigns jetzt hat. Aber es nützt dir auch nichts, wenn ja, du ja da so ein Match ankündigst und Roman dann den Gegner da vollständig überrollt. Und aus meiner Sicht ist Penta der Einzige, der da ein logischer Gegner ist, der jetzt auch den Push hatte, auch mit seiner langen Intercontinental Championship-Regentschaft. Ja, dass er da zumindest halt einigermaßen kompetitiv mithalten kann und dass sie da auch ein vernünftiges Match haben. Deswegen gehe ich da fest von Penta aus. Die beiden anderen, die bei WWE dabei sind ja Rey Phoenix und Dragon Lee. Aber die sind da ganz klar so ein Level weiter drunter. Und was ich mir auch vorstellen kann, ja, jetzt unabhängig von auch dem Titelmatch, Penta und Rey Phoenix sind ja auch auf den unterschiedlichen Seiten des Brackets. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden Brüder erstmal da im Finale gegeneinander antreten. Und dass auch so der Auftakt ist, dass die beiden dann auch jetzt so einen ja, zumindest kleinen ja, also Teamrun zusammen machen. Ja, was sie ja auch schon in früheren Jahren in anderen Promotionen ganz viel gemacht haben. Und dass man das so ein bisschen ja, launcht, sodass sie halt ja, ihr großes Match gegeneinander haben und dann die Hand schütteln und dann ja, auch nach dem Match in Mexico City die beiden dann ja, irgendwas zusammen machen. Also das ist meine Vermutung dazu, wie dieses Turnier ablaufen wird und was da die Idee ist.
Ich schätze die Idee von dem Turnier und überhaupt von diesem Match eigentlich ganz anders ein. Also ich glaube, es geht da nur um AAA und es geht nur darum, die WWE-Lucha-Szene ein bisschen stärker zu machen und zu bedienen und gerade in Mexico City zu bedienen. Und ich glaube, die WWE-Leute da drin sind wirklich nur Beiwerk, damit das kompatibel ist für die Raw-Sendungen, in denen dann diese Matches stattfinden. Und ich glaube auch, dass Roman Reigns jetzt gegen dann jemanden antritt aus dieser Lucha-Szene, da hat man einfach aus dem Schlachtross Roman Reigns, wollte man halt noch ein bisschen was rausholen und holt da jetzt halt noch ein bisschen so einen Promotion-Boost für AAA raus. Und dann musst du aber auch einen von den AAA-Leuten in dieses Match dann stecken, damit das wirklich so ein Promotion-Boost wird. Weil sonst bist du ja einfach nur bei Roman Reigns, tritt gegen so einen unteren Mid-Kader an, bei doch wieder den normalen WWE-Bahnen. Und ich bin da auch nicht sicher, ob dann da so Mexico City so super, super, super dabei ist, ehrlich gesagt. Wenn da ihre AAA-Leute da quasi alle schon im Viertelfinale rausgeflogen sind. Also ich habe ja in der letzten Podcast-Folge schon eröffnet, dass ich ja denke, dass wir Roman Reigns nicht mehr allzu lange bei WWE sehen werden. Also ich glaube, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir ihn bei WrestleMania gegen The Rock sehen werden. Und ich glaube, dass er nicht dann mehr das ganze Jahr noch bei WWE sein wird, sondern dann irgendwann aufhören wird. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach aus Roman Reigns noch alles, was mitgeht, nehmen sie noch mit. Und dazu gehört jetzt eben diese AAA-Promotion. Und das ist, glaube ich, viel simpler gedacht. Ich glaube, es ist wirklich nur gedacht, ein Match gegen Roman Reigns verkauft sich immer gut. Und wir müssen irgendwie unser AAA ein bisschen fördern. Und deshalb, was ist die größte Waffe, die wir haben? Ein Match gegen Roman Reigns. Und ich finde auch nicht, dass das eine Lose-Lose-Situation ist, weil so jemanden wie hier El Hijo oder El Fiscal oder wie auch immer sie, El Parker, keine Ahnung, wie sie heißen, so, das ist ein Win, gegen Roman Reigns in einem Match zu stehen. Und wenn sie jetzt nicht sofort untergehen, sondern vielleicht irgendwie noch zwei, drei gute Szenen zeigen können, in denen Roman Reigns so ein bisschen ins Schwitzen gerät, weil sie, keine Ahnung, irgendwie crazy Sachen vom Ringseil machen, für die Roman Reigns einfach irgendwie nicht gemacht ist, dann ist das ein Erfolg für die. Und dann müssen die das gar nicht gewinnen. Dann können die nach 10, 11, 12 Minuten ordentliches Match das dann auch ordentlich verlieren und trotzdem ist das ein Boost. Und deshalb glaube ich, ist, glaube ich, viel simpler. Also es ist reines AAA-Marketing.
Also ich glaube auch, dass es, also ich glaube, es ist simpler, aber es ist ja simpler in einfach darin, sie haben jetzt 2 Monate ohne PLE, da gibt es eine Titelverteidigung, da haben sie geguckt, was können wir denn machen, ja, was bietet sich denn an? Er muss auch mal eine Lanze für Penta brechen, ja, Penta ist kein unterer Mitkader. Penta ist ganz klar als oberer Mitkader präsentiert in letzter Zeit. Penta ist aus meiner Sicht ziemlich genau auf der gleichen Stufe bei WWE gerade wie LA Knight. Kann da das Match machen. Da hat man sich überlegt, ja, machen wir doch Mexico City, ein Match gegen Penta. Und da hat man überlegt, okay, wie kommen wir da hin? Und da hat man gesagt, ah ja, lass uns da doch so ein Luchador-Turnier machen. Und da kriegt AAA auch noch was mit.
Das
Vor
denke
allem,
ich.
wenn ich auch daran denke, dass der amtierende AAA-Mega-Champion, ja, bei WWE in letzter Zeit die ganze Zeit verliert, bei WrestleMania, beim SummerSlam, auch wieder in einem Tag-Team-Match bei Raw. Ja, wenn WWE irgendwas für AAA, also was Großes für AAA tun würde, wollen würde, dann wäre es, dass sie ihr bekanntestes Gesicht da als AAA-Champion auch positionieren würden und den nicht die ganze Zeit verlieren lassen, statt irgendwen, ja, der selbst bei AAA nicht die ganz große Rolle spielt, jetzt hier in so ein Match gegen Roman Reigns zu schicken.
Ja, da bin ich dabei. Also ich habe das mir auch angeguckt und habe mir gedacht, da müsste jetzt eigentlich Dominic Mysterio dabei sein. Und ich würde auch sagen, wenn ich mir ein Match für Mexico City überlegen würde und ich schon bereit bin, Roman Reigns ins Feld zu schicken, dann würden mir da einfach noch zwei Namen einfallen, die den gleichen Nachnamen haben. Also mir würde einfach zweimal Mysterio einfallen. Das wären zwei große Matches, die du machen könntest und die wirklich auch für WWE irgendwie gewinnbringend wären und die wirklich für Raw Mexico City halt eine ganz tolle Sache wären und so. Aber erstens, glaube ich, so hoch in die Schublade wollte man nicht greifen, jetzt auch nur für so ein Raw. Und zweitens wollte man, glaube ich, die beiden jetzt auch nicht, ja, auch, also halt auch nicht gegen Roman Reigns verlieren lassen. Also ja, wir lassen gerade Dominic Mysterio die ganze Zeit verlieren gegen irgendwelche random Leute, aber WWE weiß schon auch, wenn sie ankündigen, Dominic Mysterio gegen Roman Reigns in Mexico City, dann erwarten die Fans, dass es eine ernsthafte Chance für Dominic gibt, den Titel zu gewinnen und halt wirklich jetzt diese Nachwuchskraft zu sein, die ja eigentlich, bei der eigentlich letztes Jahr schon angekündigt wurde. Und dann wäre die Fallhöhe tatsächlich deutlich größer als für so einen El Hijo oder El Fiscal oder La Parca. Und dann ist es wirklich eine Lose-Lose-Situation. Und deshalb glaube ich, ist die einfach, ist, wie gesagt, es ist viel simpler, plumper, dass die sagen, okay, shit, wir haben jetzt Mexico City, was machen wir da jetzt? Ah, Triple A, da können wir eigentlich auch noch mal ein bisschen mehr rein investieren und so. Und dann machen wir doch so ein Turnier und dann soll da am Ende, soll halt irgendjemand von diesen Luchadores das da machen. Und dann hatten die schon ins Match und dann haben die einen Push und dann können wir ihn auch beim Royal Rumble wieder einsetzen. Und dann wissen die Leute, ah, der hat ja hier gegen Roman Reigns in Mexico City, hat er ja ein richtig gutes Match gemacht. Das ist ja einer der Guten. Weil es einfach eine andere Fallhöhe ist.
Ja, prinzipiell ja, hätte man so machen. Nun liegt aber auch WWE Raw am 14. September sozusagen an einem gemeinsamen Wochenende mit Triple A, Triple Mania, sozusagen Triple A's WrestleMania des Jahres. Die ist nämlich am 11. und 13. September und da verteidigt Dominik schon seine Triple A Championship gegen El Grande Americano. Und das ist sozusagen, was sein Job da ist. Also da den Job zu machen. Also wird auch allgemein davon ausgegangen, dass Dominik
Verliert.
da verliert und ist da einfach für dieses Wochenende schon anders eingeplant. Und ja. Auch an bei Triple Mania wird stattfinden ein Fatal Four-Way Match um den vakanten Latin American Championship. Also bin nicht der große Triple-A-Experte, aber so wie ich das verstehe, ist das so der Intercontinental-Titel von Triple-A. Da haben sich auch schon qualifiziert La Parca, El Fiscal und El Hijo de Dr. Wagner Jr. Also auch drei der Triple-A-Leute, die da in dem Match stehen. Und also. Ich glaube, ja, die AAA Promotion ist da deutlich niedriger angehängt. Ja, nämlich, dass da ein paar Leute, die halt auch bei AAA da jetzt gut mitmischen, dass die halt mal auch bei, ja, bei Raw auch mal auftreten dürfen oder bei SmackDown und da halt auch ein Match haben. Und vielleicht, ja, sogar einer sich durchsetzt. Also vielleicht setzt sich El Hijo de Dr. Wagner Jr. sogar gegen Dragon Lee durch. Das könnte ich mir vorstellen, ja, dass ja, die AAA-Leute nicht alles verlieren gegen die WWE-Leute. Aber am Ende bin ich mir ziemlich sicher, Penta wird sein.
Nee, also ich hatte das mit dem hier Triple A Mania nicht im Kopf, aber das bestärkt mich eigentlich in meiner Theorie, dass es einfach nur plump darum geht, dieses Event zu promoten und dass wir deshalb jetzt einfach so einen Triple A Event-Push machen und niemand sozusagen von andersrum gedacht hat und sich überlegt hat, was können wir für ein gutes Match machen in Mexico City, sondern dass es nur darum geht, wie können wir eigentlich Triple A jetzt optimal dieses Event hier anpreisen, weil die WWE-Leute werden jetzt nur gecatcht durch Dominic Mysterio und El Grande Americano. Gut, ich sehe jetzt hier gerade in dem Turnierbaum, Damian Priest ist noch dabei. Wie kommt da Damian Priest eigentlich rein? Also ja, okay, der ist schon irgendwo Latino, aber och, der ist doch eigentlich irgendwie, glaube ich, Puerto Ricano, oder?
Ja, also erstens, man muss ja nicht Mexikaner sein, um bei AAA
Aber er ist
mit.
ja auch kein Luchador.
Nee, er ist kein Luchador, aber AAA sind ja auch nicht nur Luchadors.
Okay.
Also. Grande Americano war auch kein Luchador.
Ja, aber El Grande
Also
Americano tut so, als sei er ein Luchador.
ja, aber selbst der Original El Grande Americano
Ja.
hat er nur so Mittel so. Nee, aber Damien Priest, weil man ihn bei WWE nicht braucht, hat man gesagt, kann er vielleicht bei wenigstens bei AAA noch was Gutes tun.
Ach, schau mal, Dragon Lee stand auch schon in diesem Turnier. Und dann
Ja.
ist er aber ausgetauscht worden, weil er irgendwas hatte. Interessant. Naja, wir werden sehen.
Also, wir werden sehen. Ich glaube, du wirst auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, wie wichtig AAA da WWE wirklich ist. Weil ich glaube, ja, selbst die größte Show von AAA ist über Triple H, ja, weniger relevant als jedes beliebige Rohr.
Ja, aber mit Penta catch die Leute halt auch nicht.
Nein.
Ja, ach so, ich wollte noch sagen zu deiner Theorie mit Rey Fénix und Penta, dass die sich dann im Finale begegnen und dass dann so der Beginn von die Arbeiten wieder zusammen wird. Also erstmal bin ich ja da nicht dabei, weil ich ja denke, dass mindestens mal einer von den anderen dabei sein wird. So, und ich glaube aber, also WWE hat richtig gar nichts dafür gemacht, dass wir die Connection mit Rey Fénix und Penta irgendwie im Kopf hätten. Also richtig gar nichts. Und das bräuchte auf jeden Fall dann noch ein bisschen Vorbereitung, ehrlich gesagt, dass ich dann da mitgehe, dass die beiden sich dann da jetzt das erste Mal irgendwie wieder treffen. Jetzt die letzten 2,5 Jahre, in denen sie da beide schon in diesem Business waren, sich irgendwie nie über den Weg gelaufen sind und dass dann jetzt so ein Turnier in Mexico City dafür sorgt, dass sie sich da jetzt irgendwie wieder miteinander anfreunden oder so. Also das müsste WWE mir schon alles gut erklären, um ehrlich zu sein. Was ich mir aber schon vorstellen könnte, naja, also um das aber nochmals abzuschließen, also ich glaube, sie machen daraus nichts. Aber was ich mir theoretisch schon vorstellen könnte, ist, dass sie da eine Fehde drauf aufbauen. Und dass es irgendwie so einen Moment gibt, dass irgendeiner von den beiden quasi verloren hat und der andere hat es vielleicht gewonnen, das Match. Und dann gibt es eine, keine Ahnung, ist der eine frustriert und macht den Heel-Turn und dann wendet er sich irgendwie gegen seinen Bruder. So, das fände ich ja dann wieder eine Geschichte, die könnte man machen. Und ich glaube, wenn, dann funktionieren die beiden mit einer Fehde und ich glaube nicht, dass WWE sie zusammenstecken wird. Weil wir nämlich auch keine richtige Tag-Team-Division haben, in dem die vernünftig ihr Tag-Team-Dings machen können. Aber sie sind als Einzelkämpfer, sind sie ja schon, auch zumindest Penta, halt auch vorbereitet. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir eher in die Fehdenrichtung. Und dafür könnte aber auch einer von beiden einfach verlieren.
Aber also das Turnier ist halt gerade jetzt die Möglichkeit, die beiden zusammenzubringen. Also
Ja.
ne, so WWE gekommen, aber der eine halt zu Raw und der andere zu SmackDown. Und dann trifft man sich nicht, aber jetzt durch das Turnier trifft man sich und dann gewinnt der eine und dann hat man noch 2 Wochen Zeit. Dann kann man die beim nächsten Raw noch zusammen und sagen, hier, gibt noch einen Pep-Talk und keine Ahnung. Und danach machen sie ihr Tag-Team und also, direkt ist natürlich, ja, Tag-Team-Titel sind gerade nicht so viel. Andererseits, ja, man könnte es dann mit den Tag-Team-Titeln auch wieder so machen, wie halt mit Penta's Intercontinental-Regentschaft, wo man halt sagt, okay, wir geben das den hier, den Lucha Bros. Ja, und dann machen wir auch keine großen Fäden, aber dann können wir halt immer so ein 12 Minuten spektakuläres Tag-Match gegen, ja, irgendwen und hast nicht gesehen machen. Also eine Möglichkeit wäre das auch. Und dann irgendwann den Bruch machen und dann die Fehde.
Ja, kann man schon machen, aber ich glaube, weil die gerade als Lucha Bros ja auch so schon irgendwie so eine Marke sind oder schon Bekanntheit haben, glaube ich, bricht WWE eher damit, bevor sie das jetzt nochmal spielen.
Ja, aber ich glaube, ja, wir haben jetzt vielleicht auch mehr Überlegungen da reingesteckt als WWE
Mit
bisher in dieses
Sicherheit.
Turnier. Ja, vielleicht haben wir auch gar können ein Turnier machen. Ja, Lucha-Turnier ist auch, was machen wir jetzt?
Genau.
Lucha-Turnier, immer eine gute Idee.
Lucha-Turnier. Mal sehen, wer gewinnt. Wissen wir jetzt noch nicht. Wird sich herausstellen. Aber vielleicht hört WWE ja unseren Podcast und dann können sie sich ja die beiden Wege aussuchen, die wir ihnen jetzt skizziert haben.
Ja, was noch bei WWE passiert, neue Wege muss auch Obafemi gehen, denn sein bisheriger Fehdenpartner Brock Lesnar hat halt jetzt gesagt, das war sein letztes Match beim SummerSlam. Da sind wir uns auch uneinig, ob er nochmal zurückkommen wird oder nicht. Das ist aber jetzt nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist jetzt, wie geht es mit Oberfemi weiter. Und ja, er hatte sein Segment und als nächstes kam das Vision-Segment. Und wie es bei WWE dann manchmal passiert, dann kam schon die Vision-Musik, bevor Ober gegangen war. Und dann kam da auch Bron Breakker. Und dann haben sich die beiden gegenüber gestellt und sich mal tief in die Augen geschaut. Und später in der Show ist dann noch Bron Breakker zu Paul Heyman gegangen und hat den gefragt, wo denn Oberfemi sei. Und hat das Paul Heyman gesagt, woher soll ich das wissen? Meinte Bron Breakker so, ja, du bist doch hier der neue beste Freund von Ober. Weil, ja, Brock Lesnar hat ja auch dann so gesagt, hier Gratulation und so. Und Paul Heyman hat dann Oberfemi auch gratuliert. Und jetzt ist Bron Breakker wieder eifersüchtig. Und ja, in die Richtung könnte es jetzt gehen.
Ja, gut wäre die Richtung. Ich fände das ja schön. Also, ich habe schon ein bisschen gezuckt, als ich dann The Vision gesehen habe und dann kam Austin Theory als erstes raus mit Maxine und da dachte ich, boah, nee, wir gehen jetzt nicht in die Austin Theory, Oberfemi-Geschichte. Und dann kam aber ja dann doch noch Bron Breakker hinterher gestapft und dann war das ja schon klar der Fokus. Also, die beiden waren schon klar der Fokus und sie haben sich auch nicht nur einmal wirklich intensiv in die Augen geguckt, sondern Bron Breakker ist dann extra nochmal zurückgekommen, um dir dann nochmal intensiv in die Augen zu gucken. Und da wäre ich ja ganz begeistert. Also wenn wir daraus jetzt eine lange, starke, intensive Fehde machen, ja, mit Oberfemi und Brock Lesnar, Bron Breakker, da bin ich ja richtig dabei. Also das fände ich eine sehr gute Entwicklung. Und das ist ja schon, wir haben ja im Royal Rumble im Februar, war ja Oberfemi die Nummer 1. Sollte es ja, also das sollte ja eigentlich schon Bron Breakker sein, war er nicht, dann war es Oberfemi und dann kam ja Bron Breakker als Nummer 2. Und dann waren ja alle schon gespannt, dass wir jetzt den großen Showdown zwischen Oberfemi und Bron Breakker im Ring sehen. Und dann wurde ja Bron Breakker von Seth Rollins oder wer auch immer da unter der Maske stand, dann angegriffen. Und dann kam es eben nicht zu dieser großen Konfrontation zwischen Oberfemi und Bron Breakker. Und weil ich also das noch sehr plastisch im Kopf habe und vermutlich noch andere auch, ist es jetzt schon auch eine Fehde, die irgendwo so eine gewisse, also Geschichte ist ja zu viel gesagt, aber zumindest so einen gewissen Vorlauf irgendwie schon hatte und auch schon so eine gewisse Spannung jetzt wieder schon aufgebaut hat. Und es ist nicht komplett random, sondern wir waren alle schon an dem Moment, an dem wir uns danach gesehnt haben, dass es jetzt zum Clash zwischen Oberfemi und Bron Breakker kommt. Und deshalb, wenn die schaffen, jetzt mit dieser Spannung noch ein bisschen zu spielen, nicht überreizen, aber damit spielen und es auch tatsächlich schaffen, dass wir das auch ein paar Monate jetzt ziehen. Ich glaube, diese Fehde braucht Zeit. Dann glaube ich, kann das richtig gut werden.
Also kann es auch. Ich bin, muss ich sagen, ja, hab's aber jetzt nicht so gefühlt, als ich das gesehen habe. Hängt, glaube ich, auch damit zusammen, halt mit Bron Breakers Präsentation. Ja, vor allem seit er da das dritte Match gegen Seth Rollins da verloren hat. Ja, und also halt auch, ja, dass da Austin Theory wieder da halt rumhängt und ihm dann auch so sagt, hier, komm und schwebt und so weiter und ja, halt auch in der Art, ja, als sei er, ja, also halt nicht so sozusagen als Breakers Lakai, sondern ja, als seien sie halt mindestens da gleichberechtigte Partner und so. Ja, also es fand, ja. Ja, also keine Ahnung, weil irgendwie, ja, also sie sind auch, wenn sie sich gegenüberstehen, ja, nicht ganz auf Augenhöhe. Ja, Breaker muss so ein bisschen nach oben gucken, um Obers Augen zu sehen. Und ja, also ich hatte auch da gefühlt dieses Gefälle dann halt, ja, das, ja, also und. Also kann man auch was draus machen, aber also ich hätte, ja, wenn man mich vor 3 Monaten gefragt hätte, Ja, hier dann so Clash, ja, wenn Obafemi und Bron Breakker sich dann gegenüberstehen. Ja, da hätte ich mehr Gänsehaut erwartet, als ich es jetzt wirklich gespürt habe.
Ja, verstehe ich schon. Also ich glaube, was ich auch meine mit dem, es braucht auch Zeit. Es braucht auch Zeit, um Bron Breakker jetzt wieder aufzubauen erstmal, weil wir den schon ordentlich dekonstruiert haben, so in den letzten Wochen und Monaten. Gerade eben mit dieser ganz klar verlorenen Fehde gegen Seth Rollins. Und Obafemi kommt halt genau aus der anderen Richtung, aus dem er jetzt gerade eine Fehde ganz klar gewonnen hat gegen halt jemanden, der so auf der ähnlichen Stufe steht wie Seth Rollins. Also genau umgekehrt. Und ich würde auch sagen, wenn wir das machen, wenn wir da jetzt eine Fehde zwischen Obafemi und Bron Breakker spinnen und wenn es auch in die Richtung geht, dass wir Bron Breakker so ein bisschen gleichwertig mit Obafemi darstellen, beziehungsweise zumindest so tun, als könnte er es sein, dann müssen wir aber an Bron Breakker noch ein bisschen arbeiten und den wieder ein bisschen hochpushen. Ich glaube aber, man kann Bron Breakker sehr gut wieder hochpushen und ich glaube, wenn man dem jetzt die Zeit gibt und den Raum gibt und man hat ihm jetzt schon ein bisschen die Zeit und den Raum gegeben, dann kann das auch wieder richtig gut werden und das dann in Kombination mit, also jetzt so ein paar dominante Siege von Bron Breakker in Kombination mit der schwelenden Spannung Obafemi. Und dann würde ich sagen, sind wir in ein paar Wochen, Monaten so weit, dass ich sagen kann, boah, ja, richtig, richtig super. Aber man braucht jetzt auf jeden Fall, also WWE muss da jetzt investieren.
Ja. Wo WWE auch wieder investieren muss, ist in die Frauendivision. Da war jetzt nicht so viel los in letzter Zeit. Liv Morgan hatte ihre erste Titelverteidigung überhaupt seit ihrem Sieg bei WrestleMania beim SummerSlam gegen Io Sky. Aber kam es dann bei ihrer Siegesfeier gleich mit zwei Rückkehrern zu tun. Denn The Man ist wieder da, Becky Lynch. Und offensichtlich auch auf die Babyface-Seite gewechselt. Hat Liv erstmal ordentlich zerlegt, auch am Mikrofon. Jetzt aus den Highlights und auch aus der Netflix-Version, die dann, also die Aufzeichnungsversion, haben sie auch ihren stärksten Satz rausgeschnitten, weil sie hat nämlich zu Liv Morgan gesagt, du bist nicht hier die beste Champion aller Zeiten. Ja, du bist noch nicht mal mehr die beste Champion, die mit Dominik Mysterio geschlafen hat.
Oh ja.
Ja, also ich meine,
Korrekt.
gut, also ja, also wenn man länger drüber nachdenkt, ja, ist es nicht der ganz große Diss zu sagen hier, ja, du bist nicht so gut
Ouija
wie
ist
Rhea
besser.
Ripley,
Ja,
ja,
genau.
die hier der größte Star der letzten 5 Jahre wahrscheinlich ist. Ja, aber naja,
Das ist immer so typisch
so
amerikanisch, dass
trotzdem.
sie sowas dann rausstreichen, weil es ihnen irgendwie was zu obszön ist
Ja,
oder
es,
so. Naja, gut.
ja, also habe auch gelesen, ja, also war auch keine Sache, die Becky Lynch sich selber ausgedacht hat. Ja, also stand wohl auch im Ablaufplan, aber naja, ist dann wahrscheinlich
Meine doch zu scary.
irgendjemand hat wahrscheinlich angerufen und gesagt, das kann's doch nicht, das
Ja.
kannst du nicht sagen.
Oh ja.
Ja,
Gut.
und als sich der Judgment Day dann zurückziehen wollte, dann kam auch noch Stephanie Vaquer zurück, ne, die ja auch jetzt lange Pause hatte nach WrestleMania und hatte auch attackiert. Und jetzt haben wir auf jeden Fall gleich zwei neue potenzielle Herausforderinnen für Liv Morgan und auch Gegnerinnen für insgesamt den Judgment Day. Und da bin ich jetzt eigentlich sehr guter Dinge. Becky Lynch, ja, war ja jetzt eigentlich seit ihrer Rückkehr bei WrestleMania, also vor einem Jahr, 2025, eher so auf ja, der Mid-Card-Ebene aktiv. Aber man hat auch da gesehen, ja, wie viel WWE ihr da vertraut, weil sie war ja trotzdem auf ganz vielen PLEs, auch wenn sie mit Laivara Valkyria gefädet hat oder dann auch ihre Fehde mit AJ Lee, ja auch ganz stark gefeatured Ja, auch wenn es da in Anführungsstrichen nur um den Intercontinental-Titel dann auch zweimal ging. Und also ich finde, sie ist jetzt da, wo sie auch sein sollte, ja, nämlich da im ganz oben im Titelgeschehen. Und das ist auch nötig, ja, dass da mehr Schwung wieder reinkommt, weil ja, es fehlt sonst wirklich. Ja, also wir haben Liv Morgan und Io Sky, aber ja, viel mehr große Namen gibt es ja auch nicht. Und jetzt mit Stephanie Vaquer und Becky Lynch hat sich die Zahl dann gleich hier verdoppelt.
Ja. Also ich finde zwei Sachen sehr gut und zwei Sachen nicht so gut daran. Also, ich fange mal mit dem Positiven an. Ich bin auch total begeistert, dass Becky Lynch wieder da ist. Ich finde, Becky ist großartig. Becky kann solche Promos unendlich gut. Becky hat jedes Recht der Welt, in diesem Top-Level mitzuspielen und um genau diesen Titel auch zu kämpfen. Ich sehe auch total, dass wir Becky und Liv, dass das eine sehr gute Kombination ist und dass das wirklich auch eine Top-Fehde sein kann und dass das sehr, sehr, sehr gut funktionieren kann und dass die Women's Division wirklich auch braucht. Und ich finde, also du hast gesagt, Becky ist wieder so auf die Babyface-Seite gewechselt. Ja, weil sie ja nun halt gegen Liv jetzt gerade Dings, aber sie ist schon sehr edgy, immer noch. Und gerade eben mit diesem Spruch auch. Das ist immer noch so ein edgy Ding. Und das, finde ich, steht aber Becky Lynch auch sehr gut, weil die eigentlich nämlich genau solche Sprüche oder solche Promos halt wirklich auch kann und besser kann als jede andere in der Division. Und deshalb finde ich, so ein edgy Babyface steht Becky Lynch total gut. So, das nächste, was ich gut finde, ist, dass Stephanie Vaquer wieder da ist. Ich mag Stephanie Vaquer. Ich finde, Stephanie Vaquer hat man, also ich war nicht ganz so super begeistert von ihrer Titelregentschaft, weil ich sie ein bisschen zu schnell, zu hoch eingruppiert fand. Aber an sich finde ich Stephanie Vaquer eine Bereicherung für die Women's Division und ich finde es auch gut, wenn die jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie mit Raquel oder so fäden kann, gefällt mir das, finde ich super. Erstes, was mir nicht gut gefällt. Also erstens, dass Stephanie Vaquer wieder da ist. Das liegt nicht an Stephanie Vaquer, aber es liegt für mich am Timing. Also ich brauchte jetzt nicht diese Doppelrückkehr für diese Promo. Also das finde ich nämlich ein bisschen typisch WWE in der Women's Division. Wir haben eine bombastische Rückkehr, das ist Becky Lynch. Wir haben eine bombastische Promo, Becky gegen Liv. Wir haben eine bombastische Fehde incoming mit Liv und Becky und damit bin ich bereit, jetzt die nächsten Wochen zu rocken, ja. Und dann brauche ich nicht noch Stephanie Vaquer, die das jetzt zusätzlich irgendwie noch aufspeist, weil Becky Lynch und Liv irgendwie zu langweilig sei. Also weiß ich nicht genau. Finde ich schon wieder unnötig aufgeladen irgendwie mit dieser Doppelrückkehr. Und ich glaube, man würde das wiederum bei den Männern, würde man das nicht machen, dass man diese Doppelrückkehr direkt in einer Sequenz einmal abfrühstückt, sondern man würde das strecken, wenn die beiden zu ungefähr zur gleichen Zeit zurückkommen. Und man würde die auf unterschiedliche Fäden verteilen, weil dann der Effekt einfach größer wäre. Und so amortisiert sich das so ein bisschen. Und ich finde, Stephanie Vaquer sollte nicht in dem, in, sollte sich jetzt für mich nicht in die Fehde zwischen Becky und Liv einmischen, sondern die sollte auf der Raquel-Roxanne-Ebene bleiben. Glaube ich aber nicht, dass WWE das macht, weil WWE da wieder sagen wird, Becky Lynch, Liv Morgan, das ist ja schon ein bisschen lahm, da brauchen wir schon noch jemanden. Und dann sehe ich mich da schon in Triple Threat Matches sitzen mit Becky Lynch und Liv Morgan und Stephanie Vaquer und ich mir denke, boah, das ist jetzt ein bisschen eine zu viel. Das gefällt mir nicht so gut. Und dann noch die zweite Sache, die mir nicht so gut gefällt. Was ist eigentlich mit Io? Also, wofür haben wir jetzt diese Fehde mit Io Sky gehabt? Hätten wir dem jetzt nicht noch ein bisschen irgendwie auch so ein, hätten wir dem jetzt nicht noch eine Perspektive irgendwie geben können? Weil wir haben jetzt schon nichts aus der Fehde gemacht, bis zum SummerSlam zwischen Io Sky und Liv Morgan. Und Io ist aber einer der Top-Frauen und irgendwas kann man schon draus machen. Also sei es irgendwie, dass man den Judgment Day irgendwie da nochmal ein bisschen mit reinzieht und das sozusagen nochmal rekapitulieren lässt oder dass man Io Sky jetzt halt irgendwie eine Sequenz gibt, in der sie irgendwie nochmal sagen kann, dass das jetzt irgendwie alles shit gelaufen ist und sie jetzt aber bereit für neue Herausforderungen ist oder so. Das finde ich halt irgendwie auch ein bisschen schade. Und deshalb finde ich, haben wir jetzt da gerade fast ein bisschen ein Überangebot an möglichen Storylines. Ich habe eine klare Präferenz für die Story Becky gegen Liv, aber ich habe halt die Sorge, dass es jetzt wieder völlig überfrachtet wird mit irgendwelchen Zusatz-Konfetti, was ich gar nicht brauche, weil ich eigentlich die Show sehen möchte und nicht das Konfetti.
Ja, also kann ich nachvollziehen. Ich denke aber auch, jetzt auch vor SummerSlam hat ja auch noch Raquel Rodriguez den Intercontinental-Titel gewonnen.
Ja.
Und ja, der Judgment Day ist jetzt ja so ein bisschen hier on top. Und sind auch ja, drei etablierte und auch gut gepushte Frauen.
Ja.
Und ja, für mich macht es schon Sinn, dass ja, sie auch mehrere, ja, auch mehrere Babyfaces es dann braucht, die da irgendwie zusammen sind. Und gerade mit Becky, ja, also Becky ist jetzt nicht so der Typ, der ja jetzt mit zwei neuen NXT-Mädels da irgendwie was macht, sondern ich glaube, da ist halt auch Möglichkeiten halt für Stephanie Vaquer und für Io Sky und für Sol Ruka da irgendwie dann auch mitzumischen und halt auch den Judgment Day ja zu beschäftigen, weil Becky also kann halt auch nicht immer so ein 3 gegen 1 gegen die alle machen. Also ja, also ich würde hier mehr Raum für Optimismus sehen, gerade weil man dann halt auch mehr hat, ja, als nur so eine Zweierbeziehung, ja, das ist der Champion und das ist der Herausforderer und die mögen sich nicht und dann, ja, machen sie das, runter auch so ein bisschen die, ja, dann auch die ganze Fehde zwischen Liv Morgan und Io Sky meines Erachtens gekrankt hat, ja, weil mehr als hier, ich hätte halt gerne den Titel und ja, ich will ihn aber gerne behalten, war da nicht. Also, ich teile deine Skepsis, ja, ob das WWE Frauenbooking hier zuschlagen wird. Andererseits, um Becky Lynch hat sich WWE eigentlich gekümmert, auch in den letzten 1,5 Jahren. Um Stephanie Vaquer eigentlich auch. Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn die beiden da sind. Ja, und wer jetzt auch so eine keine attraktive, eine etablierte Größe wie den Judgment Day haben, ja, dass man daraus auch was machen kann und dass das vielleicht auch dazu führt, dass man ja auch ein bisschen größeren Raum bei Raw bekommt.
Aber ich hätte es dann anders aufgezogen. Also ich verstehe es schon, aber ich hätte es dann anders aufgezogen. Ich hätte dann das getrennt voneinander. Ich hätte gesagt, Becky klingt sich in das Segment sozusagen mit Liv ein und das ist die Rückkehr. Und dann haben wir eine Liv gegen Becky-Fehde. Und dann klingt sich Stephanie Vaquer in dem Match zwischen, was war das, Roxanne gegen Sol Ruka oder irgendwie also in diese Intercontinental-Geschichte mit ein. Und das würde für mich dann besser passen. Dann hast du die beiden quasi verteilt. Du hast den Effekt verdoppelt. Du hast sie klar sozusagen die Gegnerinnen zugeordnet. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du die ja irgendwann zusammenbringen. Weil du hast dann quasi Stephanie, die fädet mit Raquel und oder Roxanne. Und Becky fädet mit Liv. Und irgendwann kommt dann eben genau der große Judgment Day zusammen. Keine Ahnung, Raquel greift ein ins Match zwischen Liv und Becky. Und dann kommt Stephanie, weil sie ja eigentlich eh eine offene Fehde mit Raquel hat. Und dann sind die beiden mal zusammen und dann entfernen sich aber auch wieder, weil sich dann irgendwie auch Liv und Raquel wieder voneinander entfernen oder so. Ich finde, so würde es, wäre es schlüssig für mich. Aber das jetzt alles wieder in eine große Szene zu klatschen, das macht mich so pessimistisch daran, weil ich da finde, es ist einfach schon wieder zu viel und WWE hat zu wenig Vertrauen darin, dass die Promo Becky Lynch gegen Liv Morgan auch einfach so funktioniert.
Ja, also ich mag dir da nicht widersprechen, aber ich habe mich hier dafür entschieden, ja,
Optimistisch
so
zu
den
sein.
optimistischen Take zu sagen und zu sagen, ja, jetzt hier Rohr nach SummerSlam, da wollte WWE auch ein Zeichen setzen, ja, dass da wieder voll durchgestartet wird und haben da alles reingepackt. Aber ich will nicht sagen, ja, das ist hier die ja, die wahrscheinlich richtige Lesart ist. Ja, das waren so einige der Hauptpunkte bei Raw, auch bei SmackDown, ja, wo ja, man argumentieren kann, dass da auch beim SummerSlam noch mehr passiert ist. Ja, stand es im Zeichen auch von so neun Paarungen. Aber erstmal ging es los im Ring mit der alten Paarung, nämlich mit CM Punk und Cody Rhodes, die auch beim SummerSlam gegeneinander um den Titel gekämpft hatten. Und Cody Rhodes wollte wissen von CM Punk, wusstest du, dass Randy Orton da ist und einkaufen will? Einkaufen, eingreifen will? Hat CM Punk gesagt, nee, wusste ich nicht. Wusste nicht, dass er da ist. Ich wusste während des Matches auch nicht, dass er dir ein RKO gegeben hat. Und ja, ich bin selber nicht glücklich damit, dass er gemacht hat. Und meinetwegen können wir jetzt uns auch gemeinsam auf die Suche nach ihm begeben und ihn vermöbeln. Hat Cody Rhodes ihm dann gesagt, nee, das brauchst du nicht, da kümmere ich mich jetzt schon. Und dann bekam CM Punk auch Besuch von seinem neuen Nummer 1 Herausforderer, Kevin Owens, der sich ja am Sonntag beim SummerSlam durchgesetzt hatte, in einem Number One Contenders Match, in seinem ersten Match, wo er wieder da ist. Und ja, die beiden hatten auch wenig nette Worte füreinander und haben es auch geschafft, dass direkt ihr Match auch festgesetzt wurde. Das ist in ja, 2 Wochen beim Raw in, wo ist das? In Toronto,
Toronto.
in Kanada.
Ja.
Kanada bin ich mir sicher, aber Toronto. Ja, und ja, also Punk und Owens, die ist so wie mit vielen Leuten bei Punk. Ja, die haben Beef von so vor 15 Jahren oder so. Da hat CM Punk auch mal gesagt, hier Owens, ja, würde halt irgendwie. Ja, so das Wrestling entehren, ja, weil er halt im T-Shirt wrestelt. Und ja, also die waren damals keine Freunde. Ne? Immer bei solchen Sachen, ja, wie viel da nach 15 Jahren immer noch übrig ist, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall haben sie, auch fand ich, bei ihrem Aufeinandertreffen da, also zumindest so das Feuer da in sich wieder entfachen können und wirkt wirklich so, als wären sie keine wirklichen Freunde mehr.
Ja, so macht man das, finde ich. Also das ist, das hat WWE wieder mustergültig aufgebaut. Wir haben die SummerSlam-Fehde, haben wir zu einem ordentlichen Abschluss gebracht, obwohl es keinen richtigen Abschluss dann gab. Aber trotzdem, wir haben es jetzt erstmal beendet. Wir hatten die beiden Kontrahenten vom SummerSlam im Ring. Sie haben sich nochmal ausgetauscht. Es ist immer noch, sozusagen, die Spannung ist immer noch da, weil so einen richtigen Abschluss gab es ja nicht. Bereit ist, irgendwann mal wieder aufzutauen, aber jetzt halt kurz nicht. Wir haben aber auch klar sozusagen einen Shift gesehen, wie es dann jetzt für die beiden weitergeht, nämlich dass Cody sich Randy zuwendet und dass CM Punk sich Kevin Owens zuwendet. Und ja, optimal würde ich sagen. Das ist ein wunderbarer Abschluss dieser Geschichte und guter Start für zwei neue Geschichten, die beide auch gut funktionieren und die beide auch ja irgendwie auch ihre Geschichte haben und aufgebaut sind und die auch von vier guten, sehr guten Wrestlern getragen wird. Deshalb bin ich da sehr optimistisch und ich glaube, das ist genau so muss man es machen.
Kevin Owens war aber da noch nicht fertig, ja, nach seiner Konfrontation mit CM Punk, denn er hatte auch später noch ja, eine Mischung aus Konfrontation und freudigem Wiedersehen mit Sami Zayn. Ja, die ja lange Freunde sind, die aber auch das letzte Match vor, also die aber auch gefeedet hatten, direkt bevor Kevin Owens sich verletzt hatte. Und ja, Sammy hatte ja gedacht, er hätte ein Einzelmatch gegen Finn Bálor darum, wer neuer Nummer 1 Herausforderer wird, bevor dann Nick Aldis sowohl Gunther wie auch Kevin Owens noch zu dem Match hinzugefügt hat. Und da, die beiden haben dann so Backstage auf der einen Seite so Freundlichkeiten ausgetauscht, ja, nee, das freut mich, dass wieder da ist. Aber sich halt auch so ein bisschen darüber unterhalten, ja, hier, du weißt aber schon, ja, dass das jetzt für mich schlecht war und ich mich da so ein bisschen betrogen fühle. Und dann hat, das hat Sammy gesagt und hat Kevin gesagt, ja, aber jetzt tu nicht so, als hättest du in meiner Situation nicht genauso gehandelt. Ja, und so ging es halt so ein bisschen hin und her. Kevin Owens hat noch klar gemacht, dass er ja kein Eingreifen von Sami Zayn in seinem Match gegen CM Punk will. Und ja, dann hat Sami Zayn auch noch klar gemacht, dass, also dass er das respektiert, aber dass Kevin Owens sich auch nicht einbilden soll, dass Sami Zayn nicht mehr seine Ziele verfolgen würde, nur weil das die gleichen seien wie von Kevin Owens. Und ja.
Ja,
Hat,
also ja.
ja. Also ich fand das, das auch sehr gut gemacht. Also, weil es setzt auch so, schon so ein bisschen ja, die Saat jetzt auch für eine längere Geschichte, auch zwischen Kevin Owens und Sami Zayn, die auch ja, funktionieren kann, unabhängig davon, ob Kevin Owens jetzt da sein Match gegen CM Punk gewinnt oder nicht. Wobei ich ja denke, eher nicht. Aber ja, könnte man auch anders machen. Aber mit den beiden wird es dann auch weitergehen. Und da die ja auch alle keine Freunde von CM Punk sind. Und ja, so oder so, irgendwie wird Champion sein und die anderen werden sich darum betteln, wer neuer Nummer 1 Herausforderer wird. Und ja, das sind eine ganze Reihe von, also sind auf jeden Fall jetzt drei Leute, die auch in den kommenden Monaten da gut, glaube ich, funktionieren können. Und gerade halt auch in einer Zeit, wo man sehr viel ja, TV-Zeit hat, im Gegensatz zu den PLEs, wo man dann die wirklich großen Matches machen kann, denke ich, da ist, sind sie auch wirklich gut aufgestellt dafür.
Das glaube ich auch. Also auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, du kannst das in alle Richtungen entwickeln. Ich glaube, dass es sich in die Richtung entwickelt, dass Kevin Owens das Match gegen CM Punk nicht gewinnt. Ich glaube, dass Sami Zayn eingreifen wird. Vielleicht so vermeintlich zugunsten von Kevin Owens, in Wahrheit schadet es ihm dann und kostet es den Titel. Und dann haben wir eigentlich eine Fehde zwischen Sami Zayn und Kevin Owens. Und die beginnt in Toronto, was ja auch irgendwie ganz toll ist. So, auf jeden Fall, also ich glaube, in die Richtung geht es, aber du hast schon recht, das könnte auch in eine andere Richtung laufen, das würde auch gut funktionieren. Und ich glaube, dass wir da ja wirklich also eine gute Ausgangsbasis für die nächsten Wochen haben an der Stelle und dass es in alle Richtungen gut funktioniert und wir da den Übergang vom SummerSlam in jetzt diese TV-Zeit wirklich sehr gut gemacht haben.
Ja, eine weitere Geschichte, die auch war beim SummerSlam. Chelsea Green hatte sich da den Interims-Champion-Titel der Frauen geholt. Jetzt nach dem SummerSlam hat Rhea Ripley auch bekannt gegeben, dass sie doch schwerer verletzt ist als von vielen angenommen und jetzt eine Knieoperation hatte, von der sie selber gesagt hat, sie hofft, dass es die einzige ist, die sie braucht, was aber auch nicht sicher ist. Sie wird also länger ausfallen. Chelsea Green trug nun auch bei SmackDown ein Shirt, wo das, also wo drauf stand Interim as Women's Champion, wo das Interim aber durchgestrichen war und stattdessen was permanent oder so drauf stand. Wobei da jetzt auch die Frage ist, wie permanent das sein wird. Denn Chelsea Green bekam an der Seite von Tiffany Stratton auch die Möglichkeit, gegen Fatal Influence die Tag-Team-Titel auch noch zu gewinnen. Das klappte aber nicht, weil auch noch Eingreifen von JC Jane gegen Tiffany Stratton dann Chelsea Green gepinnt wurde und ja, noch schlimmer als das, sie sich den Orbitalknochen im Gesicht wohl gebrochen hat, wo jetzt auch unklar ist, wie lange sie damit ausfallen wird.
Ja, das ist hochtragisch. Also es ist wirklich, wirklich tragisch. Das ist die Chance für Chelsea Green jetzt eigentlich gewesen. zu zeigen, dass sie mehr ist als fancy T-Shirts. Und das ist wirklich dramatisch aus meiner Sicht. Noch vielleicht ein Wort zu dem Match. Das fand ich ja den größten Quatsch. Warum gibt es dieses Match? Die ist gerade literally Interims Women's Champion geworden. Was macht sie in einem Tag-Team-Match gegen Fatal Influence? Und dann soll sie es auch noch verlieren. Also sie hat es jetzt auch verloren, aber wohl auch unabhängig von der Verletzung hätte sie es verloren. Warum? Was ist denn da jetzt die Idee, bitte? Also offenbar irgendwie schon wieder Fatal Influence pushen, aber haben wir das nicht jetzt eigentlich schon genug gemacht? Und können die sich nicht jetzt mal die richtige Tag Team Division irgendwie wieder zurechtzimmern, bevor sie dann da jetzt die amtierende Interims Women's Champion da wieder reinsetzen? Und also das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber dann passieren aber halt auch solche Verletzungen, wenn du deine Champions in so absolut unnötige Quatsch-Matches steckst gegen, sorry, Anfängerinnen. Also ich finde das wirklich richtig doof. Und mir tut es aber jetzt vor allem für Chelsea Green leid, weil ich der das jetzt schon gegönnt hätte, dass sie da zeigen kann, was sie kann und was sie drauf hat und dass sie mehr ist als nur hier die witzige, bisschen doofe Chelsea.
Habe ich auch nicht verstanden. Triple H wird immer dafür kritisiert, dass er seine Champions nicht wresteln lässt. Ja, ein bisschen auch zu Recht, manchmal. Hier aber tatsächlich ohne Grund die beiden in ein Match geschickt. Also es hatte ja auch noch hier die Bedingung, dass wenn Fatal Influence gewinnt, dann JC Jane ein Titelmatch bekommt. Aber nicht gegen Chelsea Green um den großen Titel, sondern gegen Tiffany Stratton um den kleinen Titel. Und ja, also überhaupt, ja, also nicht so, wie man mit seinem Top-Champion umgeht. Ich fand auch, also das hat es nicht gebraucht. Ich glaube, dieser Titelgewinn von Chelsea Green, der wäre wirklich mal wieder der richtige Zeitpunkt gewesen, um so eine Celebration zu machen. Nach so einem Titelgewinn, ja, mit Ballons und hast nicht gesehen, weil da war das Publikum auch bereit dafür. Ja, nachdem hat man auch gesehen beim SummerSlam, ja, und hier hätte man sich einfach auch ein SmackDown nehmen können, wo man sagt: Hier, ja, und jetzt machen wir da, Chelsea Green hat gewonnen und jetzt feiern wir da noch den Moment. Und das hätte auch gepasst und da hätte man auch nochmal gezeigt, wie wichtig der SummerSlam ist und so. Und also gab überhaupt keinen Grund, ja, da sie direkt in so ein Tag-Team-Match zu stecken, noch weniger in so ein, ja, Tag-Team-Titel-Match, noch weniger, ja, dass ihr Team das auch verliert, am allerwenigsten, dass sie auch gepinnt wird, ja, vor allem, weil das ja auch kein, ja, also storymäßig wäre es ja auch viel logischer gewesen. JC Jane attackiert Tiffany Stratton, die wird gepinnt und dann kriegt JC Jane ihr Titelmatch. Also, weil jetzt, also gerade wenn es so eine Titelmatch-Stipulation gibt, wenn man dann denjenigen, den Titelträger verlieren lässt, dann auch den, der deswegen ein Titelmatch abgeben muss. Also alle eine, ja, extrem merkwürdig. Und um nochmal auf unsere Raw-Diskussion zurückzukommen. Ja, also natürlich auch kein Grund für das Frauenbooking jetzt besonders optimistisch zu sein. Weil, also, ja, das hätte man nicht gemacht. Auch mit dem Mann, der gerade da das erste Mal den großen Titel da gewonnen hat. Und eben jetzt auch in der Zeit, ja, wo es halt nicht dringlich ist, ja, wo, ja, ist immer anders, wenn man sagt, oh, ja, jetzt, wir haben aber nur drei Smackdowns bis zum nächsten PLE und da müssen wir das Match wieder vorbereiten und da haben wir jetzt halt keine Zeit, müssen wir ja jetzt schon wieder den nächsten Herausforderer da irgendwie etablieren. Sehr unverständlich für mich.
Ja, und es ist eigentlich ziemlich genau das, was ich auch befürchtet habe. Wir haben uns ja in unserer letzten Podcast-Folge ganz viel auch über Chelseas Sieg unterhalten. Und ich hatte da so ein bisschen die Hoffnung geäußert, dass wir halt, dass sie sich halt von diesem Clown-Image auch so ein bisschen emanzipieren kann und war aber gleichzeitig sozusagen skeptisch, dass es das passiert. Weil ich eben auch da die Befürchtung hatte, dass das nicht der Plan von WWE ist, sondern dass der Plan von WWE eigentlich war, einmal den Effekt zu haben, einmal den Witz zu machen, dass Chelsea Green das jetzt tatsächlich gewonnen hat und dann weiter darauf rumzufahren, dass Chelsea aber eigentlich, weiß ich nicht, nicht so eine gute Wrestlerin ist, tollpatschig ist, einfach nur irgendwie so clownmäßig ist und so und das quasi einfach nur durch irgendwie Zufälle ihren Titel errungen hat und behält. Und gut, jetzt ist irgendwie alles anders, als man es dachte, weil sie jetzt vielleicht wirklich auch ausfällt, aber dass dieses, also dieses Match da zu dem Zeitpunkt so angesetzt wurde, ist für mich ein klares, also ein klares Zeichen dafür, dass es genau in die Richtung geht, dass man, dass WWE nie vorhatte, aus Chelsea Green jetzt was zu machen mit diesem Women's Chip und das eigentlich. Und auch diesem Titel nicht gut zu tun, sondern eigentlich nur das sozusagen zu so einem Witzding zu machen. Und das finde ich katastrophal.
Ja, mit diesem Fazit verabschiedet sich Mixed Tag Team in eine kleine Sommerpause. Die nächsten beiden Wochen sind wir nicht da, sondern im ja, mehr oder weniger verdienten Sommerurlaub. Aber wir sind zurück in 3 Wochen. Da schauen wir dann zum Beispiel darauf, wie die ersten beiden Runden des Luchador-Turniers verlaufen sind und auch alles, was sich sonst entwickelt hat. Ja. Es wird heiß werden im August. Wrestlingmäßig vielleicht nicht unbedingt. Ja, da ist WWE jetzt ja eher in so einer ja, entspannteren Phase. Aber auf jeden Fall hitzetechnisch. Genießt die Zeit. Bleibt dem Wrestling treu. Und wir sehen uns Ende August und hören uns dann wieder.
Genau, ciao.